Ja. Ich grüße Sie im neuen Jahr. Wir sind ja alle gabegesättigt. Das war irgendwie so der Aufhänger, der vorweihnachtliche Aufhänger war natürlich durch den Anlass dieses großartigen Festes ausgelöst, war die Beschäftigung mit einer, manche behaupten sogar zentralen, Geste der menschlichen Austauschbeziehungen überhaupt, die Gabe. Es gibt Theoretiker jenseits von Simmel, die versuchen, die Antwort auf die Frage, was ist eigentlich konstitutiv für die menschliche Gattung, wodrin unterscheidet sich die menschliche Gattung von anderen Gattungen, diese Antwort zu formulieren mit Verweis auf die Gabe. Was ist menschliche Gattung? Es ist eine Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, in der das Geben die Elementargeste der Begegnung überhaupt ist. Insofern haben wir jetzt noch in Erinnerung diese akzentuierte Form des Gebens, die wir beim Schenken erleben und selber praktizieren. Und die Brücke zu Simmel wäre herzustellen über die ja auch für Simmel immer wichtige Frage, was ist das Elementarste an der menschlichen Kommunikation? Wie bestimmen wir eigentlich das, was grundlegend ist für eine Gesellschaft, für eine Sozialordnung und für das Zusammenleben der Menschen? Simmel ist nicht jemand, der diese Begründung erzeugt über die Idee der Gabe, sondern Simmel ist eigentlich interessant, wie wir ja jetzt schon an verschiedenen Stellen kennengelernt haben, dadurch, dass er, wie wir gesagt haben, als einer der Gründerväter der Soziologie, also als jemand, der noch nicht über eine theoretische Begrifflichkeit, wie wir sie heute zur Verfügung haben, verfügt, immer wieder auf die Suche geht danach, was die Sozialität, die menschliche soziale Ordnung begründet. Wir haben, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass einer seiner aufregendsten Aufsätze, in denen er eine Antwort zu finden versucht, sich bezieht auf die sogenannte Soziologie der Sinne und auf die besondere Bedeutung des Blicks, des menschlichen Blicks, als einer Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem anderen, über die wir, so der Simmelsche Gedanke, mit dem anderen in eine geradezu leere Reziprozität oder Gegenseitigkeit eintreten, die dann mit Kommunikationen aller Art, sagen wir Kooperationen, oder dem Gegenteil von Kooperation, also Non-Kooperation oder Verweigerung oder Kampf, gefüllt wird. Simmel haben wir kennengelernt als einen Theoretiker, wie gesagt, der immer auf der Suche ist, was ist das Bestimmende? Und eine wichtige Idee war diese Vorstellung, wir begründen das Ganze, also das, was Sozialität ausmacht, über die einzigartige Funktion des Sich-Anblickens, in dem sich die Menschen begegnen, also eine Wechselseitigkeit erzeugen und auf dieser aufbauen bzw. sie füllen. Und das ist eben theoriegeschichtlich, wenn Sie das überlegen, außerordentlich interessant, weil er hier die Begegnung noch nicht begründet über das zentrale Austauschmedium der menschlichen Gattung, eben über die Sprache. Das ist sozusagen eine vorsprachliche Konstruktion der Idee der Wechselseitigkeit. Und er unternimmt in seinen Schriften immer wieder neue Versuche, und heute gehen wir auf einen anderen Versuch ein, auf diese fundamentale Frage, die im Übrigen bis heute eine Frage der Soziologie ist, eine Antwort zu finden. Und wenn ich sage bis heute, dann mögen manche von Ihnen das vielleicht für so eine Gedankenspielerei, so für die Soziologie, damit die auch irgendwie so was zu tun haben, diese Leute, halten. Aber die kontrastierende Idee zu einer Idee der Wechselseitigkeit oder der frühe Simmel Wechselwirkung, die kontrastierende Idee, mit der diese Idee der Wechselseitigkeit natürlich in eine dramatische Theoriekonkurrenz tritt, ist die Idee der genetischen Fixierung. Ist die Idee einer genetischen Disposition des Menschen zu diesem und jenem. Das ist sozusagen die zentrale Konkurrenz, die ja bis auf den heutigen Tag eine Konkurrenz im Theoriestreit der Wissenschaften ausmacht. Eine Konkurrenz, die Sie vielleicht eher kennen über die Gegenüberstellung von Nature und Nurture. Also diese berühmte Debatte, die bis hin in den Erziehungswissenschaften da natürlich besonders geführt wird, aber eben auch in den Wissenschaften vom Menschen bis auf den heutigen Tag geführt wird, in welchem Ausmaß ist die Wirksamkeit von genetischen Dispositionen anzunehmen für das Handeln des Menschen und in welchem Ausmaß seine Abhängigkeit von internalisierten Vorstellungen, die aus der kulturellen Tradition stammen, in der er aufgewachsen ist. Da haben Sie es ganz aktualisiert und mitnichten ein Gedankenspiel, wenn Sie in die Tageszeitung schauen und jeden Tag lesen können, dass da Wissenschaften den Anspruch erheben, also nehmen wir Alkoholismus, Aggressivität, Autismus, Kriminalität, Schizophrenie, um nur wenige Beispiele zu nennen, im Horizont einer genetischen Fixierung oder auf genetische Disposition ausgelegten Theorie zu explizieren. Mit der Folge, dass ganze Theorieangebote, etwa der Sozialwissenschaften oder Geisteswissenschaften, wie auch der Soziologie, an die Peripherie gedrängt werden oder jedenfalls in eine scharfe Konkurrenz- oder Strittigkeitssituation überführt werden. Das ist eigentlich der Hintergrund dieser vielleicht etwas verspielt Ihnen vorkommenden Idee, die Simmel eben seinerzeit auch beschäftigt hat, was konstituiert eigentlich das Soziale? Das sind also extreme Schlussfolgerungen, die an diese Frage angehängt sind, was begründet eigentlich die Sozialordnung, in der Menschen leben? Und natürlich, das haben Sie längst gemerkt, wenn wir hier aus der Perspektive der Soziologie argumentieren, natürlich ist die sozialwissenschaftliche Perspektive eine, die nicht etwa in eine scharfe Konkurrenz geht zur Vorstellung genetischer Disposition, das wäre ganz unsinnig, aber eine Theorie, die darauf insistiert, dass bei gegebener genetischer Disposition gleichwohl ein hohes Maß an Handlungsdetermination erzeugt wird, über internalisierte kulturelle Vorstellung, also über das, was Menschen in der Struktur der Sozialität erworben haben, sich angeeignet haben, im Generationenaustausch, also in der Eltern-Kind-Beziehung eingelagert, weitergeben beziehungsweise als jüngere Exemplare der Gattung zum ersten Mal erwerben. Da haben wir also in 0, nichts eine ganz scharfe Aktualisierung der Debatte. Denken Sie allein an diese Sarrazin-Aufregung, um nur ein aktuelles Beispiel zu nennen, an dem sofort die Frage, wie begründen wir eigentlich soziale Wirkungen und wie können wir sie ableiten oder wie können wir sie explizieren, nachvollziehbar virulent wird. Zurück zu Simmel. Er ist als einer der Gründungsväter der Soziologie, wie gesagt, auf der Suche nach einer, ja, wie sollen wir das nennen, einer stabilen Explikationsfolie, auf die man sich stellen kann, von der aus man alle sozialen Prozesse, Briefschreiben, WikiLeaks, was wir da alles gemacht haben, alle sozialen Vorgänge stimmig explizieren kann. Man könnte geradezu sagen, wenn dieses Rätsel einmal gelöst ist und für die Wissenschaft in Klammern gesetzt, ist natürlich konstitutiv, dass dieses Rätsel immer nur relativ gelöst wird, also nie definitiv gelöst wird. Aber wenn dieses Rätsel einmal relativ gelöst wird, dann hat natürlich so eine Disziplin wie die Sozialwissenschaft im Konzert wissenschaftlicher Disziplinen ein ganz anderes Standing, eine andere Argumentationsstärke und Griffigkeit, als, sagen wir, ihr im Moment in der gegenwärtigen Wissenschaftslandschaft zugeschrieben wird. Ich sage zugeschrieben wird, die Leute, die Soziologie betreiben, haben natürlich eine andere Argumentation. Also sie sind davon überzeugt, so wie ich auch natürlich, dass man über die Strukturen der Sozialität natürlich eine Reihe von Phänomenen viel stimmiger explizieren kann als etwa die Naturwissenschaft mit ihrer Orientierung an genetischer Fixierung. Das können wir hier aber in dieser Vorlesung nicht machen. Ein kurzer Blick auf diese aktualisierte Diskussion zeigt uns, dass diese Suche nach Bestimmungsgründen oder nach konstitutiven Merkmalen von Sozialität mitnichten eine Gedankenspielerei ist, sondern extrem folgenreich für die Binnenreflexion der Humanwissenschaften und für die Außenwahrnehmung der Humanwissenschaften auch. Also Außenwahrnehmung für die Frage, warum brauchen wir das eigentlich überhaupt? Warum soll eigentlich Sozialwissenschaft in die Lehrerbildung? Nehmen wir doch gleich Psychologie, nehmen wir doch gleich Biologie, nehmen wir doch gleich irgendeine Form von Kausalitätsversprechen, die in anderen Disziplinen vertreten wird. Also bis hin zu diesen ganz praktischen Implikationen muss man diese Grundlagenprobleme, die der Simmel da wälzt, auch weiterdenken. Eine andere Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, findet Simmel hochinteressant. Wir gehen heute kurz darauf ein, in der Idee, dass sich die sozialen Beziehungen der Menschen unterscheiden und in ihrer Ausdrucksgestalt voneinander unterscheiden lassen, wenn man anschaut die zahlenmäßige Zusammensetzung. Das schöne Kapitel, das ich jetzt anspreche, in dem großen Werk Die Soziologie über die quantitative Bestimmtheit der Gruppe. Eine Vorstellung, die ja ganz eigentümlich anmutet, die quantitative Bestimmtheit der Gruppe, das ist das zweite Kapitel in der Soziologie. Eigentümlich anmutet, weil da jemand auf die Idee kommt, ich schaue auf die Anzahl der Personen und bekomme über die Die Frage, wie viele Leute sind da im Raum? Wie viele Leute sind in der Kommunikationssituation anwesend? Bekomme ich eine Antwort auf die Frage, wie gestalten sich ihre Beziehungen? Und er hat die Vorstellung, dass man eine Soziologie bauen kann in Abhängigkeit von der zahlenmäßigen Zusammensetzung der Gruppe. Nun, so weit irrsinnig oder etwas abwegig ist das deswegen nicht, weil wir ja zum Beispiel als angehende Lehrer uns auch mit der Frage beschäftigen, oder zumindest im Kultusministerium geschieht das, mit der Frage beschäftigen, wie muss zahlenmäßig eigentlich eine Schulklasse zusammengesetzt sein, um sie angemessen, also nach den definierten Kriterien der Güte, in die pädagogische Kommunikation übersetzen zu können. Müssen das 12 sein oder müssen das 3 sein oder dürfen das 35 sein? Ab wann ist eigentlich die Grenze der Zumutbarkeit der Kommunikation erreicht oder sogar überschritten? An der Stelle haben wir eine, ja, geradezu eine Simmelsche Idee der Kommunikationseffekte von zahlenmäßiger Zusammensetzung. Und Simmel baut jetzt also in diesem Kapitel, unternimmt er sozusagen einen ganz neuen Versuch, ich zitiere, eine Reihe von Formen des Zusammenlebens, von Vereinheitlichungen und gegenseitigen Einwirkungen der Individuen, sollen zunächst auf die Bedeutung hin geprüft werden, die die bloße Zahl der so vergesellschafteten Individuen für diese Formen hat. Man wird von vornherein aus den alltäglichen Erfahrungen heraus zugeben, dass eine Gruppe von einem gewissen Umfang an zu ihrer Erhaltung und Förderung Maßregeln, Formen und Organe ausbilden muss, deren sie vorher nicht bedarf. Und weiter. Und dass andererseits engere Kreise Qualitäten und Wechselwirkungen aufweisen, die bei ihrer numerischen Erweiterung unvermeidlich verloren gehen. So betrachtet eigentlich eine Korrespondenz zu unserer Trivialerfahrung. Also wenn wir da in die Commerzbank-Arena gehen, dann haben wir natürlich eine andere Wahrnehmung der Menschen, in denen wir uns dann bewegen, als wenn wir im Fahrstuhl sind oder als wenn wir in einer Intimbeziehung zu zweit sind oder als wenn wir in der Situation der Vereinsamung uns befinden. Das ist so sozusagen das Spektrum von Sozialerfahrung, mit dem wir ja alle ausgestattet sind. Wir kennen alle die Einsamkeit. Wir kennen ja in den meisten Fällen irgendwie so eine Form von Zweisamkeit. Wir kennen irgendwie so eine Form von Dreisamkeit, weil wir in ihr alle aufgewachsen sind. Nämlich in der Dreisamkeit dieser Eltern-Kind-Beziehung, die eigentlich komplexeste zahlenmäßige Konfiguration, die es überhaupt in der sozialen Welt gibt. Und wir kennen so Vierergruppen und schauen Sie, McDonald oder Obi Baumarkt, da haben diese Abteilung immer irgendwie 7 Leute. Das soll irgendwie so eine magische Zahl guter Kommunikation sein. Abteilungen in Banken oder Intensivstationen in Krankenhäusern. Also wir haben die unterschiedlichsten Erfahrungen, wie gesagt, mit der quantitativen Bestimmtheit der Gruppe. Und nun ist eigentlich ein faszinierender Gedanke von Simmel, dass er sagt, allein die zahlenmäßige Zusammensetzung, die hat einen Effekt auf die Handlungsweisen der Akteure. Das ist ja immer die Frage, die die Soziologie beschäftigt. Wie explizieren wir die Ausdrucksgestalten des Handelns, wie explizieren wir die Qualität von Wechselwirkung, die entsteht? Und Simmel hat also in diesem Kapitel so die Vorstellung, baut das auf, dass wir einfach nur auf die zahlenmäßige Zusammensetzung schauen müssen und dann bekommen wir schon die spezifische Handlungsqualität der Kommunikation bestimmt. Und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Und zwar an dem Ja, und wir werden anzuverfolgen haben, warum eigentlich, an diesem wunderschönen Beispiel der Intimität, also eine Liebesbeziehung, die ja jetzt schon sichtbar allein in diesem quantitativen Sinne eine Handlungskomplexität erzeugt, durch den Umstand, dass diese beiden Akteure für die Qualität und Kontinuität der Kommunikation selbst verantwortlich sind. Die Zweierbeziehung hat eine eingebaute Komplexität durch den Umstand, dass keiner der beiden Akteure in einer Zweierbeziehung sich auf die Gestaltungspotenz des jeweils anderen verlassen kann, damit diese Beziehung überhaupt kontinuiert oder evoluiert wird. Also wir haben uns jetzt verliebt, aber mach du mal. Also ich finde dich klasse, aber jetzt mach du mal. So. Sondern die Zweierbeziehung hat eine hohe Kommunikationskomplexität, weil sie die Kriterien für die Aufrechterhaltung und die Sorge um die Kontinuität dieser Beziehung beiden Akteuren zumutet. Beide Akteure in einer Zweierbeziehung sind also in einer komplexen Handlungssituation dadurch, dass sie sich nicht auch noch nicht mal vorübergehend in eine Phase relativer Inaktivität zurückziehen können, wie man das etwa in einer Seminargruppe, die da irgendwie zu sechst so ein Referat vorbereitet, tun kann. Als das sechste Mitglied macht ihr mal, ich komme nächste Woche mal wieder dazu. So irgendwie mit einer relativen Möglichkeit des transitorischen Rückzugs aus der Kommunikationsverpflichtung. Das Faszinierende an der Liebe ist, und sie ist eigentlich die prominente Form der Zweierbeziehung, das Faszinierende oder kommunikativ Komplexe, das nicht so romantisch zu verklären, das kommunikativ Komplexe liegt eben darin, dass beide Akteure hier für die Aufrechterhaltung der Stabilitätsbedingungen dieser Beziehung selber mit sorgen müssen. Es ist also eine transitorische Abwesenheit in dieser Beziehung nur schwer kommunikativ zu bewältigen ist. Und Simmel, wir gehen da jetzt gleich weiter drauf ein, was denn da eigentlich so zu zweit alles los ist, schreibt, die numerisch einfachsten Gestaltungen, die überhaupt noch als soziale Wechselwirkungen bezeichnet werden können, scheinen sich zwischen je zwei Elementen, da ist dieses Argument, zu ergeben. Und jetzt kommt eine tolle Idee. Er fährt fort, dennoch gibt es ein äußerlich angesehen noch einfacheres Gebilde, das unter soziologische Kategorien gehört, das heißt, das soziologisch analysiert werden muss. nämlich den isolierten Einzelmenschen. Und das ist grandios. Also ich zitiere das gleich noch weiter, aber das ist grandios, das so zu denken, dass er nicht etwa sagt, und das ist eigentlich genuine Soziologie, könnte man auch sagen, dass er nicht etwa sagt, der Einzelmensch, der ist soziologisch sozusagen amorph, der hat gar keine Gestalt, der Einzelmensch. Weil Soziologie ja eigentlich erst mit Zweien beginnt. Nein, der Einzelmensch ist selbst Gegenstand soziologischer Analyse. Tatsächlich, so schreibt er weiter, sind die Prozesse, die die Zweizahl der Elemente gestalten, oft einfacher als die für die soziologische Charakterisierung der Einzahl erforderlichen. Also er hat das Argument, bei einem Menschen ist es schwer zu entdecken, dass der einzelne Mensch eigentlich auch in einer Wechselwirkung mit anderen steht. Und wie denkt er sich das? Er schreibt weiter, die bloße Tatsache, dass ein Individuum in keinerlei Wechselwirkung mit anderen Individuen steht, erfüllt auch noch nicht den ganzen Begriff der Einsamkeit. Dieser vielmehr, soweit er betont und innerlich bedeutsam ist, meint keineswegs nur die Abwesenheit jeder Gesellschaft, sondern gerade ihr irgendwie vorgestelltes und dann erst verneintes Dasein. Grandios. Der einsame Mensch ist also jemand, der die Sozialität, in der er sich gleichwohl befindet, disqualifiziert. Also der den anderen, der den Gegenüber, als jemand betrachtet, der seiner Kommunikation nicht würdig ist. Einsame Menschen, so das soziologische Argument von Simmel, das ist eigentlich sehr raffiniert gedacht, einsame Menschen sind sozusagen Menschen, die die Kommunikation mit dem Gegenüber für ethisch unbedeutsam halten, den anderen, indem sie sich gleichwohl spiegeln, als jemanden betrachten, der der direkten oder sprachgebundenen Kommunikation nicht würdig ist. Das ist eine fantastische Idee, die wir natürlich als Alltagsmenschen auch häufig bezüglich der Einsamkeit haben, nämlich wenn wir sagen, einsame Menschen, das ist eine Form von Stolz, die sie haben gegenüber den anderen. Die Einsamkeit ist also eine Form der Disqualifikation von Sozialität, der Distanz vom anderen und nicht etwa etwas, bei dem die Menschen überhaupt vollkommen aus der Sozialität ausgetreten sind. Nein, die Einsamkeit ist so betrachtet eine Disqualifikation von kommunikativen Beziehungen zu anderen Menschen. Wir können uns von daher eigentlich ganz gut erklären, warum Jugendliche, Pubertierende, sie sind ja alle irgendwie mehr oder weniger so auf die Schule so programmiert, bis auf ein paar Ausnahmen, die Soziologie studieren. Man kann sich von daher gut erklären, warum Pubertierende, also die Pubertät, eine typische Phase der Vereinsamung ist. Und die Pubertierenden, an denen können wir sehr schön diesen Gedanken gerade, den gerade formulierten Gedanken, verfolgen. Nämlich, dass sie in der Einsamkeit immer auch verbinden sozusagen einen Heroismus gegenüber der Trivialität, in der die anderen Menschen sich alltäglich bewegen. Das ist so die klassische Attitüde des in Australien rumdüsenden Jugendlichen, der sagt, ich halte es in dieser Gesellschaft nicht mehr aus, ich suche die Einsamkeit auf. In dieser Attitüde steckt dieser Gedanke der Distanz zur kommunikativen Beziehung mit anderen, die für den Jugendlichen eine Trivialkommunikation ist, die seiner nicht würdig ist. Denn er als Jugendlicher, der die Einsamkeit kultiviert, ist jemand, der nur bedeutungsvolle, hoch moralisch aufgeladene Kommunikation überhaupt für das einzig Sinnvolle hält, was Menschen untereinander kommunizieren. Also der in eine Distanz, wie gesagt, zur Trivialkommunikation geht. Und um auf den Simmelschen Gedanken zurückzukommen, das ist eigentlich das Faszinierende, dass Simmel schon sieht, also heute ist das eine Trivialität in der soziologischen Forschung, aber Simmel sieht schon, Einsamkeit ist eben mitnichten außer sozial, sondern die Einsamkeit ist in sich selbst ein sozial konstituiertes Phänomen. Ist also eine in der Selbstdefinition des Menschen enthaltene Unterhaltung in Anführungszeichen mit dem anderen. Und diese Unterhaltung oder die Wechselwirkung mit dem anderen sieht so aus, dass ich den Gegenüber als jemand betrachte, der meiner nicht würdig ist, und dann verstumme ich. Frage? Sie müssen laut sprechen. Ja. Auf die ältere Generation. Ja. 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 Also gut, die Einsamkeit ist natürlich eine Extremform der Distanzierung von der Trivialkommunikation der älteren Generation. Also wir haben, glaube ich, am Anfang mal darüber gesprochen, dass wir die Soziologie am besten so bauen oder uns so vorstellen, dass sie, da haben wir ja drüber gesprochen, das ist eine Disziplin der kontinuierlichen Regelreflexion und Regelanalyse. Und dann haben wir darüber gesprochen, was ist überhaupt eine Regel? Und die Antwort ist, eine Regel ist immer Entlastung und Zumutung. Diese alte Kiste will ich jetzt hier nur erinnern. Also ist eben immer Handlungszumutung und Handlungsentlastung. Und bei diesen jungen Leuten, die da so sich in die Einsamkeit verlieben, haben wir eine Reaktion vor uns auf die Handlungszumutung von Regeln. Das ist im Lebenslauf eines Menschen eigentlich vorgesehen, dass er irgendwann in eine Phase kommt, die nennen wir Jugend oder von mir aus auch Pubertät, für die grundlegend ist, dass man alles, was an Regeln einen umgibt, als eine Zumutung interpretiert und nur als eine Zumutung. Und in Reaktion auf dieses Zumutungsgefühl begibt man sich dann außerhalb der Sozialität, weil man diese Trivialkommunikation mit den anderen, vor allem mit den Eltern da und ihrem komischen Kleingarten da und ihrem alljährlichen Spanienurlaub, das ist ja alles nicht zum Aushalten, also weil man diese Trivialität für den eigenen Lebensentwurf jetzt plötzlich überprüfen muss. Man ist als Jugendlicher in einer Situation, in der der elterliche Regelentwurf, der elterliche Entwurf für die Gestaltung des Lebens als Angebot erscheint, nicht für das ödipale Kind im Alter von 4, 5, 6, sondern für den Jugendlichen, für den Pubertierenden, erscheint jetzt dieses elterliche Angebot an Regeln, zu denen eben auch sowas wie Urlaub und ein Familienhaus zählt, als etwas erscheint, das im Hinblick auf meine wachsende, erwachsene Identität, sich jetzt herausbildende, erwachsene Identität in eine Prüfsituation gebracht wird. Und in dieser Prüfsituation erscheint alles als fragwürdig. Das ist der erste Schritt der Prüfung bei einer jugendlichen Identität, dass alles das, was mich da umgibt, als fragwürdig erscheint. Und dieser Schritt ist notwendig vor der je unterschiedlichen Aneignung dessen, was die ältere Generation, also vor allen Dingen in Gestalt der Eltern, die ältere Generation an sozialitätsbezogenen Lebensentwürfen anbietet. Und die radikalste Form der Distanzierung von Sozialität als eine Zumutung ist der Suizid. Der Suizid ist, der jugendlichen Suizid, ist praktisch die definitive Disqualifikation der gesamten Umgebung. Nur zahlt man diesen Distanzvorgang mit dem hohen Preis, dass man den Effekt dieser Distanzierung nicht mehr kommunizieren kann. Ich sage nicht mehr leben kann, das wissen wir gar nicht. Aber wir können sagen, der Tote, also der Suizidierte, ist in einer Situation, in der sozusagen die Früchte dieser Kommunikationsdistanzierung als Früchte nicht mehr kommuniziert werden können. Das ist der Preis, den der sich suizidierende Jugendliche bezahlen muss. Die harmlose Form dieser Radikaldistanzierung haben wir in all den Facetten jugendlichen Verhaltens ja vor uns. Also Tagebuch ist sozusagen eine moderate Form, die Gott sei Dank nicht sofort zum Suizid führt. Aber das kennen Sie alle oder das gehört zur Jugendkultur, dass man dem Tagebuch anvertraut, was man von der Welt hält. Und man hat im Tagebuch einen fantasierten Gegenüber, mit dem man die Distanz von der Trivialkommunikation der anderen, die einen so umgeben, hat man einen Gegenüber, mit dem man die Distanzierung von der Trivialkommunikation widerspruchsfrei kommunizieren kann. Das ist das Großartige am Tagebuch. Das widerspricht nicht. Das Tagebuch ist eine stumme Kommunikation, die den großen Vorteil hat, dass das für Sozialität eigentlich Konstitutive, nämlich der Einwand, der Widerspruch, das Nein, die andere Perspektive, dass die verstummt. Beziehungsweise, dass ich so distanziert bin von der Welt, dass ich mir den Widerstand selbst kreieren kann. Das macht das Tagebuchschreiben für die Jugendlichen ebenso attraktiv. Sie haben sozusagen, das ist eine Form der Omnipotenz, sie haben sozusagen alles in der Hand. Sie können sozusagen ihren Ekel an der Welt, können sie dem Tagebuch anvertrauen und sie können selber darüber verfügen, ob sie das vielleicht eigentlich nicht ganz so stimmig finden oder ob man das vielleicht doch anders sehen kann, aber das haben sie alles in der Hand. Motiviert wird das, um auf diesen Gedanken der Einsamkeit zurückzukommen, motiviert wird das über die Erfahrung von Sozialität und Sozialität, also Wechselwirkung, bedeutet, auch das hat Simmel schon herausgearbeitet, immer die Möglichkeit des Widerspruchs. Sozialität ist eine Kommunikationsform mit einer eingebauten Strittigkeitsdimension, die zu erlernen und zu tolerieren mit zum Sozialisationsziel jeder Lebensgeschichte gehört. Sozialität bedeutet immer Widerspruchserfahrungen machen, aber nicht nur so wie das Mauerblümchen umgeben zu sein von Widersprüchen und sich sozusagen zurückziehen aus der Welt der Widersprüchlichkeit, sondern zur Sozialkompetenz oder zur Sozialitätserfahrung des erwachsenen Menschen gehört natürlich die Initiierung des Widerspruchs. Selber mit den Widerspruch zu initiieren, nicht einfach nur ihn zu erkennen und ihn aufzunehmen oder zu tolerieren, sondern selber den Widerspruch mit initiieren zu können und die Folgeprobleme der Initiierung des Widerspruchs selbst kommunikativ auszuhalten. Das ist natürlich eine extreme Schwierigkeit, an der die Jugendlichen eben typischerweise in eine Krise geraten, die wir dann mit allen möglichen Theorien die Krise der Pubertät nennen. Nicht ohne Grund, das ist alles sehr vernünftig, was darüber so geschrieben wird. Aus unserer Perspektive, jetzt aus dieser Simmelschen soziologischen Perspektive, hat das eben was zu tun mit der Erfahrung von Sozialität, also mit der Erfahrung des Gegenübers. Und die Erfahrung des Gegenübers ist immer die Konfrontation mit der Möglichkeit des Widerspruchs. Wo immer ich mich in Austauschbeziehungen begebe, wo immer Menschen sich in Austauschbeziehungen begeben, machen sie die Erfahrung möglicher Widersprüche. Das Nein gehört konstitutiv zur Kommunikation genauso dazu wie die Zustimmung oder das Ja. Simmel weiter, um dieses Zitat herauszuführen, also ein Vorgestelltes, also diese Gesellschaft wird vorgestellt, so sein Gedanke bei der Einsamkeit, und dann erst verneint. Ihren unzweideutig positiven Sinn, schreibt er dann weiter, erhält die Einsamkeit als Fernwirkung der Gesellschaft und sei es als Nachhallen vergangener oder als Antizipation künftiger Beziehungen, sei es als Sehnsucht oder sei es als gewollte Abwendung. Genau das, was wir gerade besprochen haben. Dann der entscheidende Satz, der einsame Mensch ist nicht so charakterisiert, wie wenn er von jeher der einzige Erdbewohner wäre, sondern auch seinen Zustand bestimmt die Vergesellschaftung. Also die Einsamkeit, darüber haben wir ja jetzt gesprochen, die Einsamkeit wird konstituiert mit über Sozialität. Wenn wir jetzt diesem Gedanken weiterfolgen, wie gestaltet sich die Handlungsqualität unter der Bedingung der zahlenmäßigen Zusammensetzung einer Gruppe, dann gehen wir jetzt auf die besonderen Merkmale, die eine Zweierbeziehung in der prominenten Form der Liebesbeziehung konstituiert. Und dazu will ich Ihnen ein paar Argumente nennen, über die wir dann sofort und sehr schnell sehen, dass wir es mit einer besonderen Handlungskomplexität zu tun haben bei der Liebe. Ja, das ist ja auch unsere Trivialerfahrung von Sozialität, das heißt unsere Alltagserfahrung, fern von jeder Soziologie. Lieben ist das Komplizierteste, was es gibt. Liebe ist eine Austauschbeziehung mit dem anderen, die ja, man könnte sagen, vielleicht, wir werden das noch sehen, die komplexeste Konfiguration, die es überhaupt in der menschlichen Sozialität gibt. Empirisch leicht zu bestätigen durch den Umstand, dass wir häufig in der Liebe dramatische Zuspitzungen von Gewalt erkennen können. Also das, was die Polizei systematisch zu bewältigen hat, wenn sie da irgendwie so einen Anruf bekommt, kommen Sie mal in unser Viertel, da unter uns in der Wohnung X, da gibt es riesige Schreiereien, gehen Sie doch da mal hin und machen Sie da mal irgendwas. Das ist ja hochinteressant, dass diese Beziehungsform, die wir Liebe nennen, nun zugleich die Beziehung ist mit einem enormen Distanzierungspotenzial bis hin zur Gewaltanwendung. Womit hängt das zusammen? Wie können wir das explizieren? Und was ist sozusagen die dahinterstehende Handlungs- Qualität. Nun, als allererstes Merkmal von Liebesbeziehungen sollten wir uns vorstellen, das macht ihre Besonderheit im Unterschied zu anderen Beziehungen eben aus, in der Liebesbeziehung und eigentlich bei genauer Betrachtung nur in der Liebesbeziehung, sind die Akteure mit der Totalität ihres Lebensentwurfes engagiert, kommunikativ engagiert. Liebesbeziehung bedeutet eine Zweierrelation, bei der die Akteure mit der Totalität ihres Lebensentwurfs, man könnte auch sagen mit einem Entwurf von Einzigartigkeit, sich kommunikativ engagieren. Wenn wir das kontrastieren mit der aktuellen Situation, in der wir uns hier befinden, wir kommunizieren hier ja auch, also wir haben hier auch eine Kommunikationsbeziehung, aber die ist vollkommen harmlos, leicht erträglich für beide Seiten, durch den Umstand, dass wir selektiv miteinander kommunizieren. Also wir kommunizieren hier, aber unter der Bedingung der Selektivität einer Rollenkonfiguration. Diese Rollenkonfiguration, also Dozent, Student oder vortragender Zuhörer, ist eine Konfiguration, die für die Beteiligten die Komplexität des Austausches dramatisch reduziert. Deswegen dramatisch reduziert, weil in dieser Kommunikation die Totalität unserer Lebensentwürfe, also unsere Einzigartigkeit, nicht kommunikativ, nicht zugelassen ist. Was uns alles sonst noch so beschäftigt, unsere Schmerzen über den Zustand der Welt, über uns selbst, unsere Empfindungen, situative oder situationsübergreifende Empfindungen, alles das ist in dieser Beziehungsform nicht thematisch und es ist unglaublich interessant. Für die Liebe gilt, dass alle diese Empfindungen, die zum Entwurf der Person zählen, kommunikativ nicht nur präsent sind, faktisch präsent sind, sondern in der Liebe werden sie wechselseitig angesonnen. Also die Liebe ist eine Kommunikationsform mit einer wechselseitigen Zumutung an Einzigartigkeit. Also in der Liebe zu sagen, das geht dich nichts an, also auf die Frage, wie war das eigentlich mit dir so und deinen Frauengeschichten, so bevor wir uns kennengelernt haben, oder mit deinen Männergeschichten, oder was auch immer, wie viele Geschwister hast du und was macht dein Opa eigentlich? Alles vollkommen unzulässige Fragen in diesem Kommunikationsraum. Im Kommunikationsraum der Liebe zulässige Fragen. Warum? Weil Oma und Opa, frühere Lieben, Partnerschaften, Eigensinnigkeiten aller Art, also alles das, was zur Personalität des jeweiligen Akteurs zählt, legitim kommuniziert werden. Legitim kommuniziert werden. Nicht einfach nur faktisch zugelassen sind, sondern sie werden wechselseitig angesonnen. Das heißt, die beteiligten Akteure begehen schon einen Konstruktions- oder Kommunikationsfehler, wenn man das so technisch ausdrücken wollte. Wenn sie sich in der Liebe so benehmen würden, wie sie es in einem Seminar tun. Liebe ist also eine Kommunikationsform der vollständigen Öffnung der Person mit ihrem einzigartigen Lebensentwurf. Mir geht durch den Kopf, also eine Brücke zu unserer Vorlesung vor Weihnachten, ist natürlich die Semantik der Hingabe. Wir haben so viel über die Gabe gesprochen. Und die Liebe ist eine Kommunikationsform, in der nicht etwas gegeben wird, wie in vielen anderen Kommunikationen, Argumente oder Motive oder Ideen, sondern die Liebe ist eine Kommunikationsform, in der, wie wir gesagt haben, die Einzigartigkeit dem anderen gegeben wird. Und jetzt kommt der nächste wichtige Punkt. Zur Einzigartigkeit gehört die körperliche Konstitution des jeweiligen Aktors. Etwas anspruchsvoller formuliert, gehört die Sexualität. Also es ist eigentlich eine Implikation des ersten Gedankens. Also die Akteure sind in ihrer Einzigartigkeit kommunikativ präsent, in der Beziehungsform, die wir Liebe nennen. Nun, wenn wir diesen Gedanken weiter ausspinnen, dann kommen wir dazu, dass natürlich die Körperlichkeit zu einem wesentlichen Bestandteil der Kommunikation in der Liebe zählt. Und nicht nur die Sexualität, sondern eben die Körperlichkeit, alles das, was zum Körper des jeweiligen Aktors zählt, wird Gegenstand der Kommunikation und, wie wir eben schon gesagt haben, legitimer Gegenstand der Kommunikation. Mit der Folge, Zahnschmerzen aller Art, Bauchschmerzen aller Art, schlechte Befindlichkeiten aller Art, Kopfschmerzen, was es auch immer gibt, sind nicht in diesem Kommunikationsraum, nicht vorrangig Bestandteile der Person, die delegiert werden an eine andere Beziehung, etwa professioneller Art, geh doch zum Arzt, sondern sind Befindlichkeiten, die in den Horizont dieser Kommunikationsform gehören. Schon von diesen beiden Elementen her, also der Unterstellung der Einzigartigkeit, also der Distanz zu irgendeiner Rollenpräsentation, und das zweite Element, die Körperlichkeit, von diesen beiden Elementen her können wir uns sehr schnell explizieren und jetzt schon deutlich machen, warum die Liebe so eine kommunikativ komplexe Form des Zusammenlebens unter Menschen darstellt. Man könnte sagen, es ist eine komplette Überforderung eigentlich des Menschen, aber die Kehrseite dieser Überforderung ist natürlich der Genuss dieser Totalität des Gegenübers. Das ist die andere Seite. Ich erschließe mir in der Liebesbeziehung den anderen in einer Form und Qualität, wie es mir in anderen Kommunikationsbeziehungen nicht möglich ist. Da ist er irgendwie Student, ja, ganz interessant, hält da ganz gute Referate, aber naja, also jetzt gehe ich ins nächste Seminar oder irgendwie sowas. In der Liebesbeziehung ist praktisch die Totalität eines ganzen Lebens, das bis dahin geführt wurde, mit einer eigenen Historizität, mit einer eigenen Geschichtlichkeit, ist plötzlich Gegenstand meiner Aufmerksamkeit und mehr noch, meine eigene Einzigartigkeit, bin ich bereit, dem anderen zu geben. Insofern ist die Gabe in der Liebe eigentlich eine totale Gabe. Und das ist deswegen so interessant und aufregend, nicht weil sie diese Beziehungen als solche auch aufregend sind, das ist sowieso klar, aber soziologisch aufregend, weil sie sich jetzt erinnern und vielleicht nochmal nachlesen, dass wir bei Simmel einen ganz wichtigen Gedanken kennengelernt haben, nämlich, erinnern Sie sich, jedes Verhältnis unter Menschen wird bestimmt über den Grad der Geheimnishaftigkeit. Das haben wir irgendwie vor 300 Jahren hier mal besprochen, dass jede Kommunikationsbeziehung über das Verhältnis von Geheimnis und Geheimnisoffenbarung bestimmt wird. So, und jetzt sieht man, wenn man diesen Gedanken mit hinzunimmt, sieht man erst recht, wie kompliziert das Lieben ist. Denn wenn das Lieben nun eine Kommunikationsform der vollkommenen Erschließung des anderen darstellt, inklusive, wie wir gesagt haben, seiner Körperlichkeit, wie verhält es sich dann mit dem für auch diese Beziehung grundlegenden Gedanken der Geheimnishaftigkeit des Gegenübers? Also mit Simmel können wir sagen, die Liebe ist eine Kommunikationsform dieser Öffnung in die Totalität, zu der dann die Körperlichkeit zählt, bei gleichzeitiger Rücksicht oder bei gleichzeitiger Unterstellung, dass der andere gleichwohl für den Liebenden ein Geheimnis ist. Das nicht etwa für die Liebe gilt, da gibt es keine Geheimnisse. So wie wir Simmel auslegen könnten, wenn wir diesen Gedanken von Geheimnis und Geheimnisoffenbarung jetzt mit in unsere Argumentation einziehen, sondern Lieben wird als Kommunikationsbeziehung noch einmal kompliziert durch den Umstand, dass selbst in dieser Beziehung die Idee der Geheimnishaftigkeit des Gegenübers aufrechterhalten bleibt, ja, geradezu eine Quelle der Selbstkontinuierung und Weiterentwicklung dieser Beziehung darstellt. Eine Quelle der Weiterentwicklung oder der Evolution dieser Beziehung deshalb, weil die Geheimnishaftigkeit des Gegenübers der Grund ist für das Ingangsetzen der Beziehung überhaupt. Mit der Geheimnishaftigkeit des Gegenübers beginnt jede Liebesbeziehung. Und davon gibt es nur eine Ausnahme, die dann deswegen diesen Namen eigentlich auch nicht verdient. Das ist die Selbstverliebtheit des Narzissten. Der verliebt sich und zerbricht dann ja daran, also besonders goldig ist diese Empfindung nicht, der verliebt sich in sein eigenes Spiegelbild. Also er verliebt sich, etwas theoretischer formuliert, in die Identität. Aber Liebe als eine Kommunikationsform ist etwas, was auffußt auf der Idee der Andersartigkeit, der Simmels gesprochen Geheimnishaftigkeit oder nochmal anders formuliert, auffußt auf der Idee der Differenz zum anderen. Die Liebeskommunikation ist also eine differenzkonstituierte Kommunikation. Ja, sie kommt überhaupt erst in Gang, unter der Voraussetzung wahrgenommener Differenz zum anderen. Diese wahrgenommene Differenz ist Grundlage für die wechselseitige Attraktion, die in dieser Beziehung wirksam wird. Also die Andersartigkeit ist eine Voraussetzung, ja eine Art strukturelle Weichenstellung für das Ingangsetzen dieser Zweierbeziehung, die wir Liebe nennen. Wir werden sofort diesen Gedanken weiterführen können, wenn wir auf das dritte Merkmal zu sprechen kommen, was diese Beziehung konstituiert und vielleicht das soziologisch interessanteste Merkmal ist, nämlich es handelt sich um Kommunikationsbeziehungen, die ihr eigenes Ende nicht antizipieren. Sehr kompliziert ausgedrückt und bei Simmel finden Sie diesen Gedanken so nicht, aber wenn man ihn auslegt, dann entsteht der wichtige Gedanke, dass nur die Liebe eine Kommunikationsform darstellt, die ihr eigenes Ende nicht antizipiert. Alle anderen Kommunikationen oder Wechselwirkungen, in denen Menschen sich begeben, sind Kommunikationsformen mit einer Antizipation ihres Endes, wie unsere Vorlesung jedes Mal oder das Ende des Semesters, wo man aus der Seminargruppe wieder austritt oder die Präsenz an der Universität oder was immer Sie nehmen, eigentlich überall außerhalb der Liebe, kalkulieren oder antizipieren, je nachdem, die Akteure das voraussichtliche Ende der Kommunikation. Ja, ich sitze hier noch eine halbe Stunde rum, dann ist das vorbei, oder gehe ich einen Kaffee trinken, oder dann tritt man wieder aus. Und das Faszinierende oder Aufregende oder Komplexe an der Liebesbeziehung ist, sie antizipiert ihr eigenes Ende nicht. Nur unter besonderen Bedingungen, die dann aber nicht mehr Liebe genannt werden, tritt eine Antizipation des Endes ein, beispielsweise bei der Prostitution. Da haben wir, ob das eine vollkommene Öffnung ist, das wird man nicht behaupten können. Aus 1000 Studien ist das bekannt, das größte Problem, jetzt im Sinne unserer Argumentation, für die Prostituierte liegt ja darin, oder damit das nicht so geschlechtsspezifisch artikuliert wird, für den Prostituierten genauso. Das größte Handlungsproblem entsteht ja dann, wenn der Freier oder wie sagt man, die Freierin oder sowas Komisches, wenn die beginnen, von ihrem Leben zu sprechen. Also wenn die sich ausheulen, wie die das dann nennen, dann bekommt diese Beziehung eine dramatisch zugespitzte Problematik. Also in unserem Sinne, wenn diese Beziehung sich sozusagen tatsächlich transformiert in eine Kommunikationsbeziehung der Totalöffnung, der Kommunikation der Einzigartigkeit, dann kriegt die Prostituierte ein Berufsrollenproblem, weil sie professionell darauf eingestellt ist, auf transitorische Kontakte und auf rollenkonfigurierte Kontakte. Also auf rollenkonfigurierte Kontakte heißt, dass sie nur ihrerseits sich schützt dadurch, dass sie nur einen Ausschnitt ihrer eigenen Personalität in diese Beziehungsform einspeist, beziehungsweise in dieser Beziehungsform zur Geltung bringt. Dadurch schützt die sich selbst. Und sie kommt in eine Berufskrise oder Kompetenzkrise, wenn Sie so wollen, wenn sie konfrontiert wird mit dem Leid, mit den Gemütssorgen und was weiß ich, von all dem, was die Freier in dieser Beziehung kommunizieren. Auf der männlichen Seite genau dasselbe. Ich habe die Wortmeldung gesehen, nur der Gedanke zu Ende. Das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Nur diese Kommunikationsform, die wir Liebe nennen, wie gesagt, unterstellt eine ewige Dauer ihrer eigenen Existenz. Unterstellt ewige, nicht endende Kontinuierung des Prozesses, den wir Liebe nennen. Und das gilt interessanterweise selbst in den Fällen, jetzt könnten Sie ja einwenden, wir sind umgeben von Scheidungsziffern, die steigen oder nicht steigen, aber es gibt das Phänomen der Scheidung. Und die Scheidung ist ja sozusagen ein definitives Ende einer Beziehung. Das gilt selbst für diese Beziehung. Etwa zwei Evidenzen, an denen Sie das sehr schnell sehen können. Geschiedene Leute siezen sich nicht wieder nach der Scheidung. Es ist empirisch so gut wie ausgeschlossen, es kommt praktisch nicht vor, dass die Personen wieder in die Abstraktion des Siehs übertreten nach der Scheidung. Und das Zweite, wenn dann nach der Scheidung irgendwie so eine oder Auflösung der Beziehung eine neue Beziehung beginnt, dann treten die Akteure in die nämliche Unterstellung ewiger Dauer und sagen nicht etwa der neu geliebten Person, ich komme aus meiner dritten Scheidung, also stell dich bitte drauf ein, vielleicht schaffen wir es 2 Jahre, aber mit meiner letzten war das ungefähr 3, also mal sehen. Niemand, der sich in eine neue Beziehung begibt, resümiert die Erfahrung aus der Vorgeschichte, so dass er nun diese neue Beziehung kalkuliert im Hinblick auf das Ende. Und das ist doch eigentlich faszinierend. Faszinierend heißt, daran sehen wir die Handlungswirksamkeit, und das ist ja eigentlich das Thema bei Simmel, was sind das für Handlungswirkungen, die durch solche Konstellationen mit erzeugt werden. Wir sehen die Handlungswirkung der Prämisse einer ewigen Dauer. Und menschheitsgeschichtlich ist das in sich auch nochmal unglaublich spannend, weil wir eigentlich in der Liebe die einzige Kommunikationsform vor uns haben, für die das gilt. Und man sieht daran, dass die Liebe selber historisch betrachtet eine Errungenschaft der menschlichen Gesellschaft darstellt. Nicht irgendwie so etwas, was so, naja, irgendwie so geliebt haben die Menschen sich ja immer, sondern diese Form der Liebe ist ihrerseits Resultat, Ergebnis einer historischen Entwicklung von was? Von Familie und Verwandtschaft. Jetzt mache ich da mal so eine Pause, weil es ein paar Fragen gab. Die sind vielleicht alle wieder verschwunden, ich weiß nicht. 1, 2, 3, ja.
Ich habe eine Frage zu,
ja. Ja. Ja, das ist eine ganz, also ich suche immer noch nach Leuten, die Diplomarbeit, sie sind ja noch nicht so weit, aber das wäre ein schönes Diplomarbeitsthema. Liebe bei Brustkrebs, Liebe bei Krankheiten, die sozusagen, also AIDS-Kranken und dergleichen. Ich selber habe mal gearbeitet, auch das ist ein sehr interessantes Phänomen, über Liebesbeziehungen von Strafgefangenen. Also von Leuten, die sozusagen in eine Abwesenheit übersetzt werden durch den Freiheitsentzug, aber die Liebesbeziehung kontinuiert. Und was geschieht mit einer Liebesbeziehung, die das Problem der körperlichen Abwesenheit zu bewältigen hat? Also, Antwort auf Ihre Frage, kann man sich eigentlich schon nach diesen Konstruktionen, die wir entworfen haben, selber geben? Der andere als ein Objekt der Begehrlichkeit, also in diesem Sinne als ein Objekt auch meiner körperlich gebundenen Hingabe an ihn, verschwindet erst mit dem Tod. Liebesbeziehungen kommen natürlich in eine Krise unter diesen Bedingungen, also wenn der andere sozusagen sichtbar dem Zerfall, dem körperlichen Zerfall anheimgegeben ist. Aber es ist eine Krise und es ist nicht das Ende der Beziehung. Es ist eine Herausforderung für beide Partner, nicht etwa nur für den gesunden Partner, wie man vielleicht denken könnte, sondern es ist eine Herausforderung für den anderen, den krank werdenden Partner genauso, der jetzt ja seinerseits sich nicht aus der Attraktivität verabschieden kann, mit dem Verweis darauf, also mit mir ist ohnehin in 3 Monaten Schluss, sondern der für den Partner diese Idee der Annäherung, körpergebundenen Annäherung, bis, wie gesagt, bis zum Tod aufrechterhält. Und bei vielen Liebesbeziehungen, um nochmal auf dieses Merkmal der ewigen Dauer oder der Prämisse ewiger Dauer zu sprechen zu kommen, bei vielen Beziehungen, die wir Liebe nennen, können wir ja beobachten, das ist ja das Wunderbare, was wir auf Friedhöfen beobachten können, die Beziehung kontinuiert sogar die leibliche Abwesenheit. Und die Personen gehen auf den Friedhof und erzählen Geschichten. Die Tochter oder der Sohn hat jetzt Abitur gemacht und die erzählen und erzählen und erzählen. Und ich habe da gestern so eine Sendung gesehen, das hättest du mal sehen sollen. Also man sieht auf dem Friedhof Menschen kommunizieren mit einem leiblich abwesenden Partner. Weil bei genauer Betrachtung eigentlich diese Beziehung, wie gesagt, kommunikativ auf ewig gestellt ist. Also operativ wird, das heißt handlungswirksam wird in dieser Kommunikationsform, die wir Liebe nennen, das nochmal zu sagen, die Prämisse ewiger Dauer. Und wenn wir uns jetzt von hier aus nochmal auf den Flirt begeben, den wir ja besprochen haben, ja, dann sehen wir sofort, wie wunderbar der Flirt seine kommunikative Attraktivität zugeschrieben bekommt, weil die Leute im Flirt eigentlich genau mit diesen Elementen spielen. Der Flirt ist ja für die Beteiligten so spannend und so genussvoll, weil sie konfrontiert werden mit der Idee, das könnte jetzt die Beziehung auf Dauer sein. Und sie probieren aus, wie der andere seinerseits mit dieser Idee, mit der Möglichkeit der ewigen Dauer operiert, kommunikativ operiert. In den beiden Optionen, die beim Flirt eben offen stehen, ganz einfach, Rücktritt in die Abstraktion oder Eintritt in die Intimität. Das sind ja die beiden Möglichkeiten bei einem Flirt. Ja, noch eine Frage? Da hinten, Sie haben auch was. Ja. 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 Mhm. Richtig. Ja. 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 Die zeitliche Nichtbegrenztheit, nicht? Ja, ne? Die zeitliche Nichtbegrenztheit. Und das hat damit zu tun, dass diese Einzigartigkeit, von der wir gesagt haben, sie ist konstitutiv für diese Kommunikationsform, sie ist für den Liebenden immer nur eine relativ erschlossene Einzigartigkeit oder eine relativ erschließbare Einzigartigkeit. Sie ist immer eine nur unvollständig erschlossene, also erkannte Einzigartigkeit. Und das ist eigentlich also faszinierend, sich zu überlegen, welches sind jetzt, darüber haben wir noch nicht gesprochen, welches sind die Elemente, über die die Liebenden denn jetzt sich ihre Einzigartigkeit wechselseitig kommunizieren? Und dann ist die Antwort, es ist das Gespräch und die vollzogene Sexualität. Das Gespräch und die körperliche Annäherung. Und die körperliche Annäherung ist so bedeutend für diesen Kommunikationsraum, sonst wäre es nicht Liebe, ist so bedeutend, weil in der körperlichen Annäherung die Akteure sich wechselseitig suggerieren, sie hätten den anderen, also das Gegenüber, vollständig erkannt. Das nennen wir Orgasmus, Höhepunkt, irgendwie gibt es ja so sexualmedizinische Begrifflichkeiten, die sind aber austauschbar, darauf kommt es nicht an. Das Bedeutende für die vollzogene Sexualität bei Menschen ist die wechselseitige Suggestion der Einheit in der Differenz. Also die wechselseitige Suggestion, die Differenz, die Ausgangspunkt für die Attraktion ist, diese Differenz ist situativ verschwunden. Ist so weit verschwunden, dass beide Akteure nicht mehr wissen, wer sie sind. Ob sie der andere sind oder ob sie sie selbst sind. Das ist die Begleitempfindung vollzogener Sexualität. Das ist der Taumel, wie immer man das jetzt literarisch, poetisch oder was weiß ich formulieren will, sozusagen der Taumel einer vollzogenen Sexualität ist eine Totalirritation bezüglich des eigenen Identitätsentwurfs. Man weiß nicht mehr, ob man schon der andere ist, in den man eingestiegen ist, oder wie soll man sich ausdrücken, mit dem man körperlich eins geworden ist, oder ob man nicht umgekehrt geradezu ganz weit von ihm oder ihr entfernt ist. Und das ist das, was die Sexualforschung uns ja bestätigt. Da gibt es sehr, sehr schöne Studien über diese sogenannte postkoitale Tristesse, die im Vollzug der Sexualität eintritt, also eine Empfindung der vollständigen Vereinsamung, die eine Begleitempfindung des Gegenteils ist, nämlich der vollständigen Fusion mit der anderen Person. Wenn man das jetzt sozusagen aus der irgendwie vielleicht irgendwie Romantik dieser Situation etwas löst und soziologisiert, dann kann man sagen, im Vollzug der körperlichen Sexualität und im Gespräch, also im Sprechen untereinander, unternehmen die Akteure in einer Liebesbeziehung immer wieder neu den Versuch, die Differenz des anderen zu erkennen und ihr nahe zu kommen. Und dieser Versuch ist seinerseits auf ewig gestellt. Nirgendwo hört man die Liebenden sagen, jetzt haben wir miteinander geschlafen, das haben wir jetzt auch gemacht und jetzt gehen wir mal irgendwie ins Kino oder so, sondern das ist, und das wird ja nicht kontinuiert, die Sexualität, sozusagen aus einer Art Trainingsmotiv heraus, man muss ja irgendwie in Bewegung bleiben, das sind ja alles vollkommen äußerliche Motive. Sondern das Motiv, was sozusagen jetzt im Sinne einer solchen Konstruktion, wie wir sie hier vorschlagen, handlungswirksam ist, ist das Motiv der konstitutiven Geheimnishaftigkeit des anderen. Die ist konstitutiv, die ist also gleichsam ihrerseits auf ewig gestellt und zugleich möchte ich sie durch Gespräch und vollzogene Sexualität mehr erkennen, als es mir vorher möglich war. Und auch in diesem Sinne kann man eben sagen, dass eine Liebesbeziehung so konstruiert oder so theoretisch entworfen, Sie sehen natürlich alle, dass es eine theoretische Konstruktion ist und nicht die Realität, in der es Scheidungen und was weiß ich alles gibt, dass so es eigentlich sofort plausibel ist, dass diese Beziehungsform gleichsam eine auf Dauer gestellte ist. Und von daher wäre eine weitere hochinteressante Diplomarbeit zu schreiben, über die affektive Fantasien, die Nonnen haben, die sich in den Herrn verliebt haben. Also eine mich immer wieder beschäftigende, natürlich, ich bin jemand, der sehr viel über diese Kommunikationsform nachgedacht hat und das nach wie vor tut, eine sehr interessante Folgefrage ist jetzt natürlich, wie gestalten Nonnen denn eigentlich die Liebesbeziehung zu einer idealisierten Figur, die sie als einzigartig wahrnehmen und zugleich mit anderen und mit so vielen teilen müssen? Wie geht das? Wie muss man sich das vorstellen? Also die Beziehung zum Herrn als eine fantasierte, und das wissen wir ja aus Nonnenlebensgeschichten, wie hoch erotisiert diese Beziehung gedacht wird, immer schon in der Geschichte der Klöster, Tagebuchaufzeichnungen oder Briefe, die ausgetauscht werden, ist ja die Beziehung zur göttlichen Instanz immer eine hocherotisierte Beziehung. Und wie wird die eigentlich gestaltet unter der Bedingung eines gleichzeitig in dieser Beziehung wirksamen Zwangs der Teilung? In der Liebe, die wir jetzt sozusagen im irdischen Raum menschlicher Beziehungen jetzt besprochen haben, da gilt natürlich, dass der Partner unteilbar ist, also das gehört zur Einzigartigkeit dieser Wechselwirkung untereinander, dass die Liebenden mit der Prämisse in eine Beziehung eintreten, der andere sei nicht austauschbar. Ich kann mich nicht verlieben in eine Person, von der ich annehme, sie gibt es ein zweites oder drittes oder viertes Mal. Also so eine wie dich, naja, also jetzt lass uns mal zusammen gehen, aber so eine wie dich gibt es ja irgendwie 500 Mal hier allein in Frankfurt oder irgendwie so. Niemand verliebt sich so, sondern die Liebe unterstellt immer die Distanz zur Kopie. Ich kann mich nicht in eine Kopie verlieben, ich verliebe mich nur, Liebe ist nur möglich, sozusagen als eine Hinwendung auf ein Original und nicht auf eine Kopie. Wenn ich in einer Liebesbeziehung, wenn die Partner in einer Liebesbeziehung die Vergleichbarkeit mit anderen kommunizieren, verletzen sie ein Strukturprinzip der Liebe. Psychisch könnte man sagen, kränken sie den Gegenüber. Und wenn die einigermaßen vernünftig gebaut sind, sagen die natürlich, du kannst mich mal. Aber das ist die psychische Seite. Nicht? Wenn gesagt wird, naja, also ich weiß jetzt, ich finde, ich muss jetzt irgendwie mit meinen Trieben mal klarkommen, also jetzt lass es uns mal versuchen, aber ich weiß ja, oder ich signalisiere dem Gegenüber, sowas gibt es ja eigentlich tausendfach, dann disqualifiziere ich sozusagen die Kommunikationsform. Das macht in Club Mediterranee die Sache für diese One-Night-Stands außerordentlich kompliziert. Die Vereinbarung des One-Night-Stands ist das Komplizierte beim One-Night-Stand, weil bezogen auf den Flirt und den möglichen Eintritt in eine Beziehung der Qualität, wie wir sie ausgeschrieben haben jetzt, kann das aus der Perspektive des anderen dann sofort als Disqualifikation wahrgenommen werden. Ich öffne mich dem anderen, da sitzt er an der Bar mit dem oder mit der und öffne mich und erzähle da die schönsten Geschichten über mein Leben plötzlich habe ich zu realisieren, dass das aus der Perspektive des anderen eigentlich ein ganz instrumental gedachtes Verhältnis ist. Das macht die Sache für die beiden schwierig, also wie gesagt, auf eine vereinbarte Außerkraftsetzen des Merkmals der ewigen Dauer sich einzustellen. Man muss da ja beim One-Night-Stand, muss man ja vereinbaren, das Strukturprinzip der Liebe zu verletzen. Und das sehe ich dem Gegenüber nicht an. selbst wenn das irgendwie in so einer Ballermann-Bar ist oder so, oder wo immer das angeblich oder tatsächlich stattfindet. Ich sehe das dem Gegenüber nicht an, wie die Bereitschaft im Einzelnen aussieht. Also muss ich eigentlich, und das haben wir beim Flirt besprochen, ich muss eigentlich immer damit rechnen, dass hier sozusagen zum ersten Mal eine Beziehung der Qualität entsteht, die wir jetzt die ganze Zeit besprechen. Zur Differenz, ein letztes. Von hierher wird nachvollziehbar, wie elementar strukturierend für diese Beziehungsform der sexuelle Gegensatz zwischen Mann und Frau ist. Die sexuelle Differenz zwischen Mann und Frau ist jetzt aus der Sicht dieser Konstruktion eine Elementardifferenz, über die beide Akteure sich immer schon ihrer Differenz gewiss werden können, beziehungsweise ihre Differenz artikulieren können. Sie können bezüglich aller möglichen Qualitäten, Hobbys, Studienfach, weiß der Geier was, selbe Ortschaft, können Sie sich in der Idee der Gemeinsamkeit kennengelernt haben. Aber über die Elementardifferenz Mann und Frau wird in diese Beziehung ein Anstoß gleichsam zur Attraktion über Differenz gesetzt. Also ein Anstoß zur Attraktion über die Differenz der geschlechtlichen Ausstattung. Und die geschlechtliche Ausstattung ist von daher so etwas wie eine Minimalvoraussetzung für das Eintreten in die Kommunikationsform Liebe. Und aus dieser Sicht kann man dann sehr leicht ableiten, dass die Homosexualität, bezogen jetzt auf unsere Argumentation, die es natürlich empirisch gibt, dass die die komplexere Form des Liebens darstellt als die Liebe unter den Bedingungen der Differenz der Geschlechter. Denn die homosexuelle Beziehung kann, wenn Sie es so ganz technisch sich vorstellen wollen, kann sozusagen, hat nicht die Möglichkeit, wenigstens auf diese Elementardifferenz gleichsam zurückzugreifen. Da sind die schon identisch, könnte man sagen. Und so können wir leicht erklären, warum in lesbischen oder homosexuellen Beziehungen unter der Bedingung der Gleichheit der Geschlechtsausstattung die Partner sehr schnell eine Differenz erzeugen, die der Geschlechtsdifferenz nachgebildet ist. Sie haben in homosexuellen Beziehungen und lesbischen Beziehungen immer ein Aktivitätspotenzial und ein Passivitätspotenzial, um das mal so zu formulieren. Sie haben immer einen eher gebenden und einen eher empfangenden Teil. Sie haben immer einen aktiven und einen passiven. Ob das lesbische Beziehungen oder homosexuelle Beziehungen sind, das ist völlig gleichgültig. Diese Beziehungen, das ist eigentlich sehr interessant, die kreieren sich unter der Bedingung der Gleichheit Ebenen oder Medien der Differenzkommunikation. Sie wollten noch was fragen vor 3 Stunden. Ja.